Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hahner Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die Geschichte heute beginnt frühmorgens in Hahn. Die meisten drehen sich noch einmal im Bett um und genau da fängt hier schon der Arbeitstag an. Während wir noch vom Kaffee träumen, wird in der Backstube schon geknetet, gewogen, geformt und ja, vielleicht auch geflucht, denn gutes Brot fällt nicht vom Himmel. Das ist Handwerk und zwar echtes. Ja, heute bin ich zu Gast bei der Bäckerei Weihrauch, der letzten Bäckerei in Hahn mit eigener Backstube. Hier wird noch selbst gemacht, mit allem, was dazu gehört. Frühs Aufstehen, viel Erfahrung und ganz viel Mehl in der Luft. Ich spreche mit Marc, dem Inhaber, der weiß, wie sich ein guter Teig anfühlen muss, und mit seiner Auszubildenden, der Anna-Lena. Sie macht eine Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei. Früher hieß das Bäckerei-Fachverkäuferin. Und Anna-Lena hat mir Einblick gegeben in die Schwerpunkte ihrer Ausbildung. Wir reden über Brot, über Leidenschaft, wie so oft in diesem Podcast, und über harte Arbeit. Und natürlich darüber, warum ein gutes Brötchen manchmal mehr ist als nur ein Frühstück. Also, hol dir einen Kaffee, lehn dich zurück, jetzt wird's knusprig. Ja, schönen guten Morgen, Marc, und herzlich willkommen im Hahner Podcast.
Guten Morgen, Frank.
Ich freue mich ganz besonders, weil du mich ja eingeladen hast. Wir sitzen jetzt in der Bergischen Stube hier in der Bäckerei Weihrauch. Da bist du der Chef, da bist du der Bäckermeister. Wir kommen auch gleich zu deinem Business. Und wir haben jetzt kurz nach acht. Mein Tag fängt quasi an. Deiner ist schon fast zu Ende. Dein Arbeitstag. Ja. Fangen wir doch damit mal an. Wann ist so der übliche Beginn bei dir in der Backstube?
Also normalerweise fange ich an gegen 22 Uhr, 23, 24 Uhr. Kommt drauf an, wie viel zu tun ist. Unter der Woche. Von Freitag auf Samstag fange ich früher an. Meistens so gegen 18 Uhr oder sowas. Und dann die ganze Nacht durch. Kommt immer drauf an, wie viel zu tun ist.
Und bist du da alleine quasi in der Backstube oder hast du auch Unterstützung?
Die meiste Zeit alleine und dann von Dienstag auf Mittwoch habe ich Unterstützung und von Freitag auf Samstag. Und dann nach Bedarf kann ich auch noch Leute anfordern, wenn jetzt Wegmannzeit ist, wenn Hochsaison ist, dass ich da jemanden noch dazusätzlich habe. In der Backstube bin ich dann alleine. Dann habe ich noch eine Konditorin auf Teilzeit, die mich an vier Tagen die Woche unterstützt.
Also ich sag mal, wenn man deine Auslage hier kennt, dann man stellt sich vor, das hat der Marc in der Nacht alles alleine geschaffen. Das ist ja schon beachtlich, ne?
Da steckt auch ganz, ganz viel Planung hinter. Also wirklich, wirklich viel Planung. Das ist ja auch, ich produziere meine Teiglinge selber. Das hört sich jetzt erstmal doof an für den Außenstehenden. Teiglinge sind für andere Menschen das, was die aus irgendwie Großunternehmen geliefert bekommen. Ich produziere es also selber. Habe dann auch irgendwann mal eingerichtet, dass ich jeden Tag die Woche was anderes produziere. Dienstags zum Beispiel ist mein Tag, wo ich die ganzen Mehrkornbrötchen produziere. Die werden dann für die ganze Woche vorproduziert als Teiglinge, eingefrostet im Schockfroster und dann nach Bedarf rausgeholt. Mittwochs habe ich die ganzen Mörbchen, alles was aus Hefeteig ist. Donnerstags Mohn-Sesambrötchen, Bauernbrötchen. Freitags dann die Spezialbrötchen, immer im Wechsel wöchentlich. Winzer, Kürbis, Purpur, Dinkel, Müsli.
Ah, okay. Das heißt, du hast da wirklich so einen quasi Wochenplan, ne?
Ja, genau.
Wann was zu backen ist. Genau. Ne? Wie kommt der zustande? Hast du das so am Kaufverhalten der Kunden festgemacht oder sagst du, das hat sich einfach so vom Rhythmus bei dir in der Backstube gut eingespielt?
Nee, das hat sich einfach so eingespielt. Also irgendwann mit der Zeit, am Anfang war es dann so, man hat jeden Tag irgendwas gemacht, was gerade anstand. Und ich dachte mir, als ich allein in der Backstube war, dass ich das irgendwie planen muss. Ich muss wissen, was ich in der Backstube tue, damit ich genau weiß, was ich am Vortag vorbereiten kann. So, und dann hat sich das irgendwann eingependelt, dass ich das ganze Sortiment auch immer da habe.
Mhm. Ja, jetzt bist du ja als Bäcker, gehörst du einer Berufsgruppe an, sage ich jetzt mal, ne? Die arbeitet, wenn wir eben schlafen.
Ja.
Und du hast ja auch einen ganz anderen Rhythmus, ne? Wie ist das denn so, du hast ja auch Familie, wie ist das denn so dann, wie gestaltet sich so der Tag dann, wenn du quasi Feierabend hast?
Wenn ich Feierabend habe, gehe ich nach Hause, duschen, was essen. Meistens verbringe ich dann noch mit den Kindern ein bisschen Zeit. Und dann geht es irgendwann ins Bett.
Wann ist das so üblicherweise? Wann geht man so normalerweise dann so ins Bett als Bäcker?
Es unterstellt ja. Also bei mir ist meistens so gegen 16 Uhr.
Ah ja.
Wenn ich mal wirklich müde bin, gehe ich auch früher ins Bett. So, da danke ich auch meiner Frau, dass sie mich unterstützt und dann mir den Rücken frei hält zu Hause. Mhm. Ich schlafe dann, wenn ich schlafen kann. Wenn jetzt wirklich viel zu tun ist, also Hochzeit, sage ich einfach mal Wegmannzeit, also dann kommt es auch mal vor, dass man am Tag vielleicht 3 oder 4 Stunden schläft. Mhm. Man kommt aber irgendwann auch wirklich damit aus. Dann kommt aber auch der andere Tag, wo dann wieder irgendwie sonntags ist nichts zu tun oder weniger zu tun, wo ich dann irgendwie 12 Stunden im Bett liege.
Mhm. So, also auch da musst du dann flexibel quasi sein.
Ja, ne? Das definitiv.
Jetzt sind wir ja hier in der Bäckerei Weihrauch, wirklich auch in der Bäckerei und im Bäckereifachgeschäft mit Tradition. Du hast mir erzählt, da konntest du jetzt auch überall nachlesen, du bist ja auch auf vielen Kanälen präsent. ihr seid hier in Hahn die einzige Bäckerei mit eigener angeschlossener Backstube.
Ne? Richtig. Also wirklich die einzige Handwerksbäckerei in Hahn oder generell Bäckerei, sonst haben wir in Hahn ja gar nichts mehr.
Und ja nicht nur in Hahn, sondern auch weit darüber hinaus, ne? Also selbst im Kreis Mettmann muss man suchen. Ne?
Da muss man wirklich suchen, richtige Handwerksbäckereien, sage ich mal so klein wie ich, mit einer Filiale, einem Ladengeschäft, bin ich der Einzige.
Ja, ich glaube, das ist das Problem, ne? Dass die heute meinen, Größe, immer mehr Filialen aufzumachen, dann kannst du natürlich nicht mehr immer vor Ort backen.
Ja.
Greifen denn auch Bäcker mittlerweile auf Industrieware zurück?
Das definitiv, klar. Also ja. Wenn man es nicht schafft, die Sachen selber zu produzieren und man trotzdem irgendwas in Auslage haben will, wird auf Industrieware zurückgegriffen. Also das kommt überall vor. Also ich habe jetzt in vielen, vielen Bäckereien gearbeitet und da war überall, dass man irgendwas hatte, was dann irgendwie angekauft wurde.
Du wolltest ja erst gar nicht Bäcker werden, oder? Wie war das?
Nee. Ich hatte einen ganz anderen Traum gehabt. Also es fing damals an, ich bin immer schon großer Wrestling-Fan gewesen.
Ja.
Und mein absolut Lieblingswrestler war immer schon der Undertaker gewesen, ein Totengräber. Und mein erstes Ziel war eigentlich auch, Bestattungsunternehmer zu werden. So, das dann mit meinem ersten Praktikum, was ich machen musste, mit, ich glaube, 13 war ich da, hatte in Hochtal nachgefragt im Beerdigungsinstitut und durfte dann auch schön vorsprechen. Und dann wurde mir gesagt, nee, mit deinem Alter, mit Toten, Leichen und so weiter, haben wir nichts.
Dann haben wir nichts,
haben wir nichts. Es ging einfach nicht. So, das nächste war dann halt im Konsum in Hochtal, Coop, Kaisers, keine Ahnung, wie er damals hieß. Da wollte ich ein Praktikum machen, weil ich hatte echt gar keine Ahnung, was ich danach sonst machen möchte oder machen soll. Und dann hatte ich danach gefragt, weil es am nächsten war. Für mich war nur, ich wollte irgendwas in der Nähe machen. Ich wollte nicht weit laufen, nicht weit mit dem Auto fahren, Bus fahren, irgendwas. Und hatte dann danach gefragt und sagte mir, nee, wir nehmen keine männlichen Praktikanten, weil dein Cousin hier gearbeitet hat. Da dachte ich mir, okay, zu meiner Oma gegangen, schon richtig aufgelöst, in Tränen fast. Sagte meine Oma, du backst doch immer mit uns, so geh doch mal zum Konradi in Hochtal. Die letzte Bäckerei damals in Hochtal, direkt am Hochtaler Bahnhof. Meine Oma kannte den Inhaber oder den Chef. Und dann hatte ich mich da vorgestellt gehabt, hatte das eigentlich nur so kurz gesehen, wie es da drin aussah. Und es war einfach schön gewesen, so dieses familiäre Verhältnis da. Ja, und mein erstes Praktikum gemacht, mit 13 dann, 2 Wochen. Dann Weihnachtsferien als Aushilfe da gearbeitet, Osterferien-Aushilfe. Sommerferien als Aushilfe und dann war für mich eigentlich klar gewesen, ich will hier irgendwie bleiben. 2 Wochen von den Sommerferien und dann in den Sommerferien direkt meine Lehre begonnen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 15, Ende 15.
Boah, hast du auch echt früh angefangen, ne, zu arbeiten. Ne? Mhm. Ja, dann machst du das ja jetzt schon eine ganze Weile und dann kam ja irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, Mensch, ich könnte mir das auch vorstellen, selbstständig zu werden dann. Ne?
Das kam durch Zufall, also wirklich durch Zufall. Der Weihrauch, ich habe hier beim Weihrauch gearbeitet, 2014 angefangen. Als Meister schon, der musste dann krankheitsbedingt aufgeben, hatte einen Nachfolger gesucht und hatte mehrere in Hand gehabt, die aber alle irgendwann nicht mehr wollten. Und dann sag ich zum Weihrauch so, was ist mit mir? So, wie sieht's aus? Ja, hättest du Lust daran?
Mhm.
Sag ich, ja, ob ich jetzt hier als Geselle arbeite 12 Stunden am Stück oder ob ich als Eigenständiger arbeite 12 Stunden am Stück, es ist was ich für mich mache.
Ist das auch eine körperlich anstrengende Arbeit?
Ja. Also nicht mehr so wie früher. Ich habe noch gelernt mit 50 Kilo Mehlsäcken. Mhm. So inzwischen gibt es nur noch in Anführungsstrichen 25 Kilo Mehlsäcke. Aber bei meiner Körperstatur ist das eigentlich machbar, sagen wir es mal so.
Mhm. Da kannst du so ein bisschen wrestlen mit dem Sack dann.
Ja, genau.
Sagen.
Ja. Ja, ein Elbow-Drop voll auf dem Boden vom Backstubentisch oder irgendwie sowas.
Genau. Ja gut, man muss ja auch dranbleiben. Du hast gesagt, du hast ein neues Mehllager jetzt hier geschaffen. Oder?
Ja genau, also wir hatten früher ein Silo gehabt. Mhm. Für mich war der Durchlauf aber nicht mehr so groß gewesen, dass es sich lohnt, ein Silo zu haben. Und dann mit den Mehlsäcken ist halt angenehmer. Die sind nicht lange abgelagert, die Säcke. Die kommen immer direkt vom Großlieferanten, werden immer frisch geliefert. Jede Woche theoretisch. Ich brauche nicht mehr so viel Platz, wie wenn ich jetzt irgendwie 3 Tonnen Mehl oder sowas liefern lasse.
Mhm.
Was schöner ist für die Ware, für die Backwaren, weil es frischeres Mehl ist, als wenn es wirklich lange im Silo ablagert.
Mhm. Und jetzt sagst du, ihr habt eine eigene Backstube. Was ist denn so für dich so der krasseste Unterschied zwischen Industrieware, also Aufbackindustrie? Es gibt ja auch diese SB-Bäcker oder hier diese in den Supermärkten, diese Backregale, wo man auch theoretisch ein Brötchen sich da holen kann, oder alles so aufgebacken, ne? Ja. Und den Brötchen oder Broten oder überhaupt Backwaren, die du produzierst. Wo ist da der krasseste Unterschied?
Der krasseste Unterschied würde ich jetzt sagen in der Teigführung. Wenn man jetzt so einem Großbäcker geht, die haben einen Teig, den die laufen lassen, der bleibt eine halbe Stunde liegen, das Brot wird aufgearbeitet, bleibt eine halbe Stunde liegen, wird gebacken. Da kann sich ja nichts irgendwie an Aroma oder sowas entwickeln. Mhm. Bei mir, ich habe bei meinen ganzen Teigen, das sind alles kleine Teige von 3 Kilo, 2 Kilo, 2,5 Kilo oder sowas, die habe ich heute Morgen vorbereitet, die Teige, die lagern jetzt in der Kühlung bei 6 Grad, über 20, 24 Stunden, teilweise auch länger. Heute Abend, wenn ich anfange zu arbeiten, kommen die aus der Kühlung raus, können bei Raumtemperatur akklimatisieren. Dann werden die aufgearbeitet und dann nach einer längeren Liegezeit werden sie gebacken. Aber dann ist der Teig schon 20, 24 oder noch länger abgelagert, 24 Stunden. So, dadurch kann sich Aroma entwickeln. Es sind Enzyme, die bauen die Stärke ab. Das Mehl oder das, was im Teig drin ist, wird bekömmlicher für den Magen. Und das ist für mich der größte Unterschied eigentlich an meinem Brot zu dem, was bei SB-Bäckern ist. Oder ich will jetzt nicht sagen, dass SB-Bäcker schlecht sind. Das auf keinen Fall. Also sie haben ihre Bewandtnis, da zu sein. Nur halt, wenn man jetzt wirklich auf Geschmack steht, würde ich sagen, es ist jetzt nicht nur auf meine Bäckerei bezogen, auch auf andere Bäckereien. Mhm. Dann würde ich doch schon zu Bäckereien gehen, die wirklich was können, die wirklich Geschmack im Brot drin haben. Also in der Meisterschule wurde bei uns immer geredet vom Hinkel. Das war, ich habe in Olpe einen Meister gemacht. Das war der Brotkönig gewesen. Mhm. Der wurde immer als Brotkönig dekretiert. Wenn man sich das Brot bei dem anguckt, das ist schwarz. Das hat wirklich Aroma, das hat Geschmack, das hat wirklich mit richtigem Sauerteig ist das zubereitet. Dasselbe mache ich auch mit richtigem Sauerteig, nicht Pulversauer wie in der Industrie oder sowas. Und das würde ich jetzt sagen, ist der größte Unterschied zwischen mir oder den Bäckern, Handwerksbäckereien generell und der Industrie.
Mhm. Gut, für uns als Verbraucher haben natürlich beide ihre Berechtigung. Ne? Auf der anderen Seite muss ich dann immer sagen, wenn du jetzt wirklich noch eine Backstube hast vor Ort, finde ich es auch immer wichtig, da auch hinzugehen, weil wenn dann der letzte Bäcker schließt, das haben wir auch hier in Hahn zumindest, beim letzten Metzger dann gesehen, dann geht immer ein Aufschrei rum. Auch jetzt ist der auch noch weg. Schade, schade, schade. Aber man muss halt auch da kaufen vor Ort. Ne? Sonst klappt es halt nicht.
Ja, klar. Ne?
Am Ende des Tages. Ich kann jetzt nicht meine Brötchen im Supermarkt kaufen und sagen, da spare ich jetzt ein paar Cent pro Brötchen und wundere mich hinterher, dass der Bäcker an der Ecke verschwunden ist. Ne? Ich muss auch letztendlich dann auch lokal einkaufen und den lokalen Einzelhandel und das lokale Handwerk dann auch unterstützen.
Ne? Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja bei jedem Handwerk. Ich bezeichne mich jetzt Hahner Unternehmen. Ich selber wohne jetzt seit 2010 in Hahn. Meine zweite Tochter ist in Hahn geboren, obwohl es in Hahn kein Krankenhaus mehr gibt. Und ich weiß nicht, Hahn ist schön. Also ich kann bis jetzt kaum was gegen Hahn sagen, was mich wirklich stört. Also müsste ich wirklich nachdenken, dass mich irgendwas stört. Also ich bin stolz, in Hahn zu wohnen, obwohl ich lange, lange Zeit in Hochtal gewohnt habe, aufgewachsen bin, Hochtal auf meinem Bein stehen habe, aber trotzdem, Hahn ist meine richtige Heimat.
So, das guck mal, da haben wir ja beide was gemeinsam. Also bei mir steht zwar nicht Hochtal auf dem Bein, aber ich komme ja auch ursprünglich aus Hochtal und fühle mich in Hahn auch sehr wohl und fühle mich Hahn auch sehr verbunden, ja. Tatsächlich. Ne? So. Ja, toll. Also kommen wir nochmal auf dein Produkt zurück. Ne? Also geschmacklich, Bekömmlichkeit ist wahrscheinlich auch so ein Thema.
Ja genau, Bekömmlichkeit ist zum Beispiel auch ein Thema. Also das ist ja auch dieses, wieder wie ich sagte, wenn man einen Teig hat, der läuft, dann 20 Minuten oder 30 Minuten liegt, aufgearbeitet wird, 30 Minuten liegt, gebacken wird. Da kann ja nichts irgendwie abgebaut werden. So, ich weiß nicht, wie man es genau erklärt, Foodmaps ist ganz bekannt, worüber jetzt immer wieder geredet wird. Und das ist bei meinem Brot auch so. Da sind Enzyme drin, die Stärke abbauen. Diese Stärke, die unbekömmlich für den Magen ist. Also hat man ein Brot, was wirklich abgelagert ist, viel bekömmlicher für den Körper, für den Magen. So, in meinem Brot ist weniger Hefe drin. Dadurch, dass es lange Zeit in der Kühlung liegt, braucht man nicht wirklich viel Hefe, weil sonst würden die Wannen alle überquellen. So, und das ist das, was wirklich Geschmack gibt. Wenig Hefe, viel Zeit.
Okay, habe ich verstanden. Jetzt habe ich mal eine andere Sache, weil ist mal, was ich immer gut finde bei so lokalen Bäckereien, wenn das jetzt nicht eine Supermarktbäckerei ist oder eine Kette, ist auch die Auswahl, ne? Ja. der Waren. Ne? So, weil da gibt man auch mal was Besonderes. Ne? Wie bleibst du denn da dran? Du hast jetzt auf der einen Seite hast natürlich deine Rezepte,
Aber ich sag mal, es geht ja auch immer weiter. Dann macht der eine plötzlich ein Kartoffelbrot, dann macht der andere plötzlich ein Bierbrot, dann schütten die überall Whisky rein oder weiß ich nicht was, ne, um den Geschmack zu verändern, ja. und dergleichen. Ist ja auch bei den Teilchen. Ne? Also dann gibt es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, hier Gluten ist ja oftmals so ein Thema, oder die Leute wollen vielleicht weniger Zucker haben. Hörst du solche Trends? Kriegst du da Unterstützung und kannst darauf auch neue Rezepturen dann aufbauen? Probierst du auch mal was aus in der Backstube?
Ausprobieren auf jeden Fall. Nur bei einem Brot irgendwas, ein neues Rezept auszuprobieren, das ist, sage ich ganz einfach mal, schwerer, als wenn ich eine neue Suppe koche. Wenn ich ein Brot habe.
Suppe gibt es ja auch.
Nein, nicht hier, aber als Beispiel jetzt. Ein Koch, der macht, wenn er irgendwie einen Eintopf machen will, der Eintopf zu dünn ist oder sowas, zu viel Wasser drin ist, wird es eine Suppe. Mhm. Wenn er irgendwie Kartoffel kocht oder sowas, die verkocht sind, wird eine Kartoffelsuppe drauf gemacht. Sowas geht bei Brot nicht. Mhm. Wenn ich einen Teig gemacht habe, entweder das passt, das stimmt oder sowas, wenn der Teig zu weich ist, wird das Brot flach. Es geht nicht auf im Ofen, es hat keinen Stand, es sieht nicht schön aus. Es schmeckt vielleicht nicht, weil zu viel Salz drin ist, zu wenig Salz. Probieren tue ich sehr gerne. Mhm. Meine Hauptinspiration hole ich mir aber entweder durch Fachzeitschriften, ob das die DBZ ist, ob das die Beko-Zeitung ist oder bei Facebook, Instagram. Wenn ich irgendwas sehe, dann teilweise kommen auch die Frauen mit irgendwelchen Rezepten aus Bild der Frau und keine Ahnung was und sagen dann, hier, guck mal, das sieht doch schön aus, kannst du das irgendwie nachbacken? Dann gucke ich mir das an, in meinem Kopf kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es schmecken würde, weil ich weiß, wie die Grundzutaten schmecken, aber ob es dann wirklich klappt oder umsetzbar ist für meine Betriebsgröße, das muss dann ausprobiert werden. So, wenn ich Zeit habe, ist dann ganz oft, dass man irgendwas ausprobieren, ob jetzt mit Hartgebäck, das ist sowas, ich weiß nicht warum, da habe ich irgendwie ein Faible dran, weil du kannst irgendwas machen, das hält eine Woche, zwei Wochen oder keine Ahnung was, entweder es ist gut oder es ist nicht gut, aber es passiert nicht wirklich viel. Mhm. Hartgebäck ist meistens irgendwie Blätterteig, Mürbteig oder irgendwie Nussriegel, Nussecken, sowas in der Art. Mhm. So, da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Aber man kann wirklich viel verändern, ob ich jetzt eine Nussecke nur mit Nüssen mache oder dann mit Walnüssen noch dabei oder mit Kokos noch dabei oder mit Pinienkernen dabei oder was weiß ich, irgendwas, das ist... Es schmeckt ja immer wieder anders.
Also jetzt kriege ich doch Hunger.
Ich kenne eine Bäckerei hier in Hahn, da können wir was zu essen holen.
Also wer kommt da mit der Zeitung?
Teilweise die Verkäuferin.
Ach, die Verkäuferin. Ja. Ich dachte jetzt die Kundinnen und sagen, kannst du das nachpacken?
Kundinnen bis jetzt glaube ich noch nicht. Also waren bestimmt auch schon mal welche hier gewesen. Aber teilweise eine Verkäuferin, wenn die irgendwie beim Arzt sitzen, Fotos schicken oder halt, wie gesagt, viel mit Facebook. Mhm. Da folge ich ganz, 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 ganz vielen Bäckern, so, wo man dann auch mal Ideen klauen kann.
Na klar. Aber ich habe auch so den Eindruck hier, weil du jetzt gerade die Verkäuferin ansprichst, ihr seid auch ein gutes Team, ne?
Das auf jeden Fall. Also ohne mein Team wäre ich gar nichts. So, meine Frau unterstützt mich mit allem, was sie kann. Meine Schwiegereltern unterstützen, mein Bruder, meine Schwägerin, mein anderer Bruder. Meine Schwägerin im Laden unterstützt mich und so weiter. So, also hier ist auch keiner, der mich mit Herr Grani anspricht oder außer irgendwelche Leute vom Podcast oder sowas, aber...
Nee, selbst ich mache das nicht.
Scheiße. Nee, aber hier ist keiner eigentlich, der mich mit Herr Grania spricht. Zwischendurch, wenn Vertreter reinkommen, die dann auch noch Herr Grania sagen. Und dann rutscht mir irgendwann das Du raus oder sowas und dann bleibt man beim Du. Ja. Aber so, Herr Grania ist auch schwerer auszusprechen als Marc.
Absolut, absolut. Klingt auch wie eine Brotsorte, Grania irgendwie so. Ja, Grania-Brot.
Also ich habe mal nachgegoogelt, der Name Grania kommt aus dem Altirischen.
Ja.
Und der stammt wohl von Grain ab. Mhm. Grain ist... Getreide.
Ja, na guck mal.
Also ob es Zufall ist, keine Ahnung, oder einfach nur Vorherstimmung.
Ja. Gibt es ein Produkt, was du produzierst, was du, jetzt kannst du es ja mal sagen, wir sind ja unter uns, was du heimlich nicht mehr sehen kannst, obwohl es sich verkauft wie geschnitten Brot?
Baiser. Also wirklich einfach Baiser. So, ich mache es auch ganz selten, ganz ungern. Ja. Weil ich es nicht anfassen mag.
Okay.
Ich mag dieses Gefühl an den Fingern. Ich weiß nicht, mein erster Chef, Konradi, hat mich damals...
Also wenn es fertig ist, nicht anfassen oder während der Produktion?
Immer. Also in der Produktion ist es ja einfach nur ein klebriger, schmieriger Schaum. Ja. Wenn es fertig gebacken ist, ist es hart wie Stein. Und der Konradi stand dann immer dann mit dem Besentamir. Das war dann wie so, ich weiß nicht, Zwieback, Styropor. Hat das neben meinen Ohren gerieben. Und ich habe Gänsehaut bekommen und das hält sich immer noch. Das ist... Ich bin jetzt 41 und ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Also das war ein Trauma in meiner Lehre, was mich damals schon...
Aber jetzt mag, also so ein Baiser-Stück, ne?
Ja.
Das wird tatsächlich noch verkauft, ja?
Ja.
Das kaufen die Leute.
Ja, also es wird auch noch immer danach gefragt. So im Hammer. Sommer nicht ganz so oft, ja. Aber im Winter halt muss ich es auch machen, wenn wir die Eissplitter-Torte haben. Mhm. Da wird der Boden ja aus Baiser gemacht. So, und dann frage ich die Konditorin immer, kannst du mal wieder Baiser machen? Und die guckt mich dann auch schon wieder so an, wo ich denke, oh nee, muss nicht sein.
Wie hat sich denn für dich, du hast ja jetzt Erfahrung über schon eine ganz lange Zeit im Bäckerhandwerk, hast viel gesehen, warst in unterschiedlichen Backstuben.
Ja.
Was hat sich denn so in den letzten 20 Jahren verändert?
Dass es immer weniger richtige Bäcker gibt.
Mhm.
Also früher war das wirklich, man konnte in jeder großen Backstube, in jeder Backstube, wo man gearbeitet, man hat da Bäcker ohne Ende rumlaufen gehabt, Aushilfen ohne Ende. Jeder wollte in der Bäckerei arbeiten.
Mhm.
So, und das ist nicht mehr. Also es ist wirklich schwer, Leute zu finden für die Bäckerei. Egal, ob es Produktion ist, ob es Verkauf ist, ob es Lieferanten ist oder sowas. Und ich weiß nicht, es ist, wenn man sich vorstellt, bei McDonald's an der Kasse verdient man jetzt schon irgendwie 16 Euro, ohne irgendwas gelernt zu haben. Und dann soll man in der Bäckerei um 4 Uhr nachts ausstehen, wie meine Schwägerin zum Beispiel, die dann um 5 Uhr im Laden ist, den Laden einräumt, die ganzen Sachen. Bei uns jetzt ist das, wir produzieren ja unterm Laden. Man muss die ganzen Backwaren die Treppen hochschleppen und sowas. Das will keiner mehr machen. So in anderen Betrieben ist es auch so. Keiner will nachts mehr arbeiten. Alle wollen schnell viel Geld verdienen und ganz, ganz wenig arbeiten.
Mhm.
So, und das hat sich wirklich echt extrem verändert. Also früher waren die Leute froh, wenn sie in der Bäckerei arbeiten. Egal zu wem man geht, wenn man irgendwie mal rumfährt, mein Tätowierer, wo ich gewesen bin, sagt auch, ja, ich habe schon mal in der Bäckerei gearbeitet. Und dann hörst du den Nächsten, ja, ich habe auch schon mal in der Bäckerei gearbeitet. Der Nächste, ja, ich habe auch schon mal in der Bäckerei gearbeitet. Ja,
tatsächlich.
Und wie lange? Ja, so 2 Wochen, 3 Wochen, 3 Monate. Mhm. So, aber das hört man immer wieder, egal mit wem man redet. So, das ist ganz, ganz weit verbreitet, dass jeder mal früher in der Bäckerei gearbeitet, weil jeder es machen wollte. Weil, wie der Konradi damals sagte, wer in der Bäckerei arbeitet, der wird niemals verhungern. So, und das wurde früher so angesehen. Früher, Bäcker waren richtig geiles.
Da leidet ja das Handwerk grundsätzlich drunter. Ne?
Ja.
Frag mal einen Dachdecker, frag mal hier einen Alexander Henning von Rauschmann, der sucht ja auch händeringend Nachwuchs und auch im Vertrieb. Ne? Das verstehe ich eigentlich gar nicht, warum man sich nicht in den Laden stellen möchte und die Sachen verkaufen möchte. Das macht ja eigentlich auch Spaß.
Also ne? Metzgerei stelle ich mir jetzt auch kalt vor.
Ja, klar.
So, weil halt immer alles runtergekühlt ist. Bäckerei ist halt im Winter schön warm, im Sommer hast du es zu warm.
Mhm.
So, die Frauen haben im Hintergrund den Ofen. Aus der Backstube unten kommt die Hitze raus, dann von vorne die große Fensterfront, wo die Hitze reinschaltet.
Aber Marc, irgendwas ist ja immer, also ist ja in jedem Beruf so. Du hast jetzt eine Auszubildende.
Ja, übrigens auch als Praktikant hier angefangen.
So, und die lernt jetzt hier den Warenverkauf, ne,
als Bäckerei-Fachverkäuferin.
Und vielleicht haben wir gleich Gelegenheit, auch mal kurz mit ihr zu sprechen, was sie so motiviert.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir die Gelegenheit, mit der Annalena hier zu sprechen. Die Annalena ist im zweiten Lehrjahr zur Bäckerei-Fachverkäuferin. Hallo Annalena.
Hallo.
Du kommst auch aus Hahn.
Ich komme auch aus Hahn, genau.
Ja, super. Und bist jetzt hier im zweiten Lehrjahr bei der Bäckerei Weihrauch. Wie kam es dazu? Was hat dich motiviert, A, den Beruf zu erlernen und B, hier anzufangen?
Also ich kam tatsächlich damals über ein Schülerpraktikum hier in die Bäckerei.
Ah.
Das war in der 9. Klasse, da hatte ich hier ein Praktikum gemacht, da ich schon vorher interessiert war in die Richtung Bäckerei, Konditorei. Dann hatte ich auch ein Praktikum im Verkauf gemacht, hat mir so gut gefallen, dass ich dann hier als Aushilfe weitergearbeitet habe. Und dann hatte ich mal nach einer Ausbildung gefragt im Fachverkauf. Und dann kam eins zum anderen und ich wurde angenommen. Dann bin ich hier zur Ausbildung, habe ich hier meine Ausbildung gestartet.
Ja, cool. Und die Ausbildung dauert ja 3 Jahre, hast du erzählt.
Ja.
Ne? Bist jetzt sozusagen mittendrin. Das war eine ganz blöde Frage, was lernt man denn da so? Ne? Weil ich sag mal so, als Kunde sieht man immer die Damen und Herren hinterm Tresen und dann sagt man, ich hätte gern 2 Sesambrötchen, dann packen die mir in die Tüte und kassieren ab. Aber das wird da wahrscheinlich noch viel, viel mehr sein, was man da zu lernen hat.
Genau, also einmal der Verkauf ist natürlich wichtig. Da gibt es auch noch das ganze Hintergrundfachwissen, was man braucht. Einmal die Brotsorten, was sind da für Getreide drin, Allergene gibt es. Auch bei den ganzen Kuchensorten, Torten. Da gibt es auch bestimmte Leitsätze, die man haben muss, damit das überhaupt den Namen tragen darf. Jetzt zum Beispiel beim Toastbrot. Manche gibt es, die heißen Buttertoast. Das darf aber wirklich nur sein, wenn da nur Butter enthalten ist und kein anderes Fett. Gibt es jede Menge Leitsätze. Dann muss man sich auch mit gesundheitsbewusster Ernährung auseinandersetzen. Mit Kilojoule und allen möglichen Eiweißen, Proteinen macht man auch mal durch. Dann Werbung, Marketing ist auch ein ganz großes Thema tatsächlich.
Ach ja.
Dass wir auch viel mit Werbung arbeiten, Marketing, wie machen wir richtig Werbung, was darf man machen, was darf man nicht machen, dann Preisschilder, wie beschrifte ich richtig Preisschilder, Plakate etc.
Also man hat ja immer die praktische Ausbildung, dann hier im Betrieb und hat man auch Berufsschule wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Ist das so Blockunterricht oder wie macht er das? Oder ist das 2-mal die Woche Berufsschule, 3-mal die Woche im Betrieb? Oder?
Also es war jetzt anderthalb Jahre, zweimal die Woche in der Berufsschule, wo wir dann sehr viel halt theoretisch gemacht haben auch. Und dann jetzt ist es jetzt nur noch einmal die Woche in der Berufsschule, wo wir dann halt auch wirklich alles lernen. Auch Hygiene gehört auch dazu, ist auch ein ganz großer Punkt
in der Bäckerei. Guckt ihr auch mal in die Backstube rein? Also bist du auch in der Backstube tätig?
Genau, das haben wir jetzt auch mal gemacht, dass ich auch mal eine Woche unten war. Unten. Also, und eine Backstube einfach um zu lernen.
Ja.
Also einfach auch um die Produktion zu sehen, wie wird es hergestellt und was braucht man auch dafür. Ich finde, dass es dann einfach auch leichter, den Kunden dann auch die Fragen zu beantworten, wenn man auch selber das mal hergestellt hat, auch selber weiß, was da für ein Aufwand hinter ist. Dass man auch einfach weiß, was da alles drin steckt. Dann kann man das den Kunden, finde ich, auch viel besser erklären. Alles.
Gut, aber als Auszubildende im Verkauf musst du ja jetzt nicht, so wie der Marc, schon um Mitternacht irgendwo im Geschäft sein, sondern wann ist so der übliche Tagesbeginn so im Verkauf für dich?
Also im Verkauf aktuell für mich ist meistens zwischen 8 und 8:30, wo ich anfange. Sonst das Frühste, wo wir hier anfangen, ist um 5 Uhr, wo wir dann anfangen, den Laden einzuräumen, Brötchen zu backen.
Ah, die backt ihr auch selber dann mit den Teiglingen hier oben dann?
Teiglinge backen wir teilweise selber hier oben, teilweise kriegen wir sie auch direkt.
Okay, gut, das muss man natürlich auch lernen. Ne? Wenn du sagst, so 8, 8:30 fängt er an, dann ist das wahrscheinlich ein 8-Stunden-Tag. Das heißt, so bis zum Nachmittag geht es dann wahrscheinlich. Ne?
Genau, 8-Stunden-Tag ist das, bis nachmittags um 17 Uhr.
Jetzt machst du das schon so anderthalb Jahre. Ist die Entscheidung richtig gewesen?
Auf jeden Fall. Ja? Ich bereue es gar nicht tatsächlich. Also ich fand es wirklich, es war wirklich für mich die beste Entscheidung, direkt eine Ausbildung anzufangen. Einfach, weil ich habe hier wirklich richtig Freude an der Arbeit. Und das war wirklich einfach eine super Entscheidung. Ich liebe wirklich, was ich tue. Ich mag unsere Kunden total gerne. Und deswegen, es war wirklich eine Top-Entscheidung.
Gibt es so Fragen von den Kunden, die fast täglich kommen?
Täglich, das sind meistens dann eher so Fragen wie, was ist da im Kuchen drin? Was ist da für eine Füllung drin? Oder haben Sie Dinkelbrot? Haben Sie ein Vollkornbrot? Das sind so die täglichen Fragen. Ich habe jetzt tatsächlich auch Prüfung, Zwischenprüfung. Da stellen meine Prüfer, muss ich schon sagen, andere Fragen als die Kunden, die tagtäglich stellen.
Ja. Welche Fragen stellen dann die Prüfer?
Das ist dann zum Beispiel wie, was ist der Leitsatz für Mehrkornbrötchen? Was genau, wie genau ist ein Mehrkornbrötchen zusammengesetzt?
Ach so, okay. Also dann wirklich richtig geht es ans Eingemachte, da muss man wirklich detailliert dann das Ganze schildern. Ne?
Ganz genau.
Ich glaube, was die Kunden so interessiert ist halt, ne, was ist das für ein Brot, wenn ich eine Allergie habe. Bei mir ist zum Beispiel Haselnüsse. Der Marc hat vorhin immer erzählt von der Haselnussschnitte oder von der Nussecke. Und da lief mir schon das Wasser im Munde zusammen, aber ich vertrage es halt nicht. Ich kann es halt nicht essen. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwo was habe, wo Haselnüsse drin sind, ja, dann muss ich gucken, wo ist mein Asthma-Spray. Ne? So, ich glaube, dafür brauchen wir dann tatsächlich dich dann als Fachverkäuferin, um da Klarheit zu bekommen, ne? Was ich essen kann und was ich nicht essen kann. Ne? Sind natürlich auch Servicetätigkeiten. Ne? Hier, ihr habt ja hier ein Café angeschlossen. Ich habe gerade gesehen, du hast auch serviert. Das gehört dann scheinbar auch dazu, belegte Brötchen zu schmieren, Kaffee zu servieren, Kaffee zuzubereiten und solche Dinge. Oder ist das nicht Gegenstand der Ausbildung? Das ist einfach hier Zufall, dass du das hier auch machen kannst.
Nee, das gehört auch alles tatsächlich dazu. Service im Café, Frühstück machen, ist alles auch mit inbegriffen. Da gibt es auch in unseren Lehrbüchern auch bestimmte Vorlagen, wie man Frühstück zubereitet, was man machen kann, wie man richtig serviert. Hier haben wir auch das Glück, also das finde ich zum Beispiel sehr gut, dass wir auch öfters mal größere Gesellschaften haben, anstatt nur den Kaffeebetrieb, dass wir hier wirklich mal 40, 50, 60 Leute haben. Und das ist dann einfach auch nochmal, ich finde, das ist auch immer eine gute Übung und es ist auch schön, dann ist der Laden voll, man hat was zu tun und das mag ich auch besonders gerne. Es gehört ja auch zum Service dazu, wenn wir dann auch noch eine Suppe rausbringen, jetzt bei Trauerfeiern, ist echt schön.
Jetzt hast du dich ja ganz bewusst, sagen wir mal, für Öffnungszeiten entschieden, für Kunden, Dienst am Kunden und Wochenendarbeit. Jetzt hast du ja vielleicht auch Freundinnen, die machen was ganz anderes, die sind vielleicht ein bisschen freier, die studieren oder weiß ich nicht, was die machen. Ist das für dich so im Privatleben auch kompatibel? Kriegt man das gut unter einen Hut, sich auch trotzdem noch mit Freundinnen und Freunden zu treffen?
Ich finde schon, also klappt wirklich ganz gut eigentlich. Jetzt auch, hier ist halt auch der Vorteil, wir haben um 17 Uhr eigentlich Feierabend, manchmal 5:30 und ich finde, danach kann man immer auch genug Zeit, was zu machen und ich komme wirklich gut klar. Also ich kann mich nicht beschweren, das kriegt man alles gut geregelt. auch jetzt, auch wenn ich mal am Wochenende arbeite, die samstags ist jetzt auch kein Problem, dann habe ich sonntags frei und montags immer. Und es ist dann auch schön, wenn man dann montags was machen kann. Deswegen, also ich finde, das kriegt man sehr gut geregelt.
Also Fachverkäuferinnen sind ja auch total gefragt, ne, Annalena. Du hast ja nach der Ausbildung, steht dir die ganze Welt offen. Kannst du dir vorstellen, so nach der Ausbildung in dem Beruf dann weiterzuarbeiten?
Auf jeden Fall erstmal schon, ein bisschen weiterzuarbeiten. Also sonst wirklich, ich habe halt auch wirklich ein Angebot schon von Lehrern bekommen, da ich ja relativ gute Noten habe, dass ich dann auch trotzdem irgendwie noch ein Abi machen kann, studieren kann und dann wirklich die neuen Fachverkäufer ausbilden kann. Das ist aber jetzt eher nichts für mich, das Studium. Ich brauche eher wirklich das Praktische.
Okay, und gibt es im praktischen Segment auch Karrierewege? Also gibt es da noch einen Unterschied dann, sage ich mal, kann man da noch irgendwas anderes erreichen? Oder wird man dann, klingt jetzt blöd, aber bleibt man dann im Prinzip immer die Bäckerei-Fachverkäuferin oder gibt es da noch andere Ausprägungen?
Also ich kann jetzt danach noch einen Ausbilderschein machen, dass ich trotzdem halt Leute im Betrieb selber weiter ausbilden kann.
Ah.
Filialleiterschein, das ist das, was ich auch machen könnte. Ja, das kostet zwar, aber die Handwerkskammer gibt ab einem bestimmten Notenspiegel gibt's einen Bildungsgutschein von 8.000 bis 9.000 Euro. Und deswegen würde man dann die Weiterbildung bezahlt bekommen.
Na toll. Annalena, ich sag mal, vielen Dank erstmal, dass du uns so ein bisschen Einblick in den Verkauf gegeben hast und in deine Ausbildung. Dann finde ich ganz toll und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg. Natürlich, dass du weiter Freude an der Arbeit hast und dass du da deinen Weg weitergehst. Ne?
Ja, danke, habe ich sehr gerne gemacht.
Was machst du denn ganz besonders gerne? Was ist so dein Lieblingsding, wo du sagst, Mensch, das könnte ich jeden Tag backen?
Boah, Brot.
Brot, also,
ja. Freitags das Steinofenbrot.
Das Steinofenbrot.
Ja, unser 5 Kilo Steinofenbrot. Da bin ich richtig, richtig großer Fan von.
5 Kilo?
5 Kilo.
Wer kauft denn sowas?
Rauschmann.
Ach so, Rauschmann. Okay. Ja,
die haben das
für Freitag, die Eintöpfe und so.
Freitags liegt das wohl bei denen, was dann aufgeschnitten wird, dann mit Belag verkauft.
Okay.
Jeden Freitag bekommen die aktuell 2 Stück davon.
Okay.
Zum Weihnachtsmarkt ist das dann entweder Rauschmann oder der Basti Mai, der die dann für den Weihnachtsmarkt hier in Hahn bekommt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr inzwischen auch in Hilden, wo dann unsere Brote hingegangen sind. Und das Brot ist halt was Besonderes. Also es hat eine richtig dicke Kruste, 2 Stunden Backzeit bei 210 Grad. Das ist schon was richtig Geiles. Also wenn man nicht vergisst, den Ofen runterzustellen, ist das ein geiles Brot.
Was sind so für dich jetzt die größten Herausforderungen so heutzutage? Sind es die Energiepreise? Ist es, sag ich mal, Innovationen zu schaffen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da hast du eigentlich eine Baustelle und da wird es eigentlich von Jahr zu Jahr vielleicht auch ein bisschen prekärer oder schwieriger, so im Bäckereihandwerk bei dir?
Personalkosten, Raumkosten, Heizkosten. Wenn man jetzt guckt, wir liefern ja auch heute Morgen noch aufs Handy geguckt, ich glaube 2 Euro der Liter Diesel. Ja, sowas ist halt irgendwie alles, was man nicht einkalkulieren kann oder was man nicht berechnen kann, so, das ist schwer.
Ja.
So, wenn ich jetzt weiß, so meine Backstube, ich habe montags das zu tun, dienstags das, mittwochs das, alles kein Problem. Aber wenn ich dann nicht weiß, wie ich die Sachen berechnen muss, weil auf einmal das Kilo Mehl von 28 Cent auf 68 Cent hochgeht, das ist doch schon irgendwie, weil ich kann die Preise auch nicht direkt an Kunden weitergeben. Das ist für mich schwer, das irgendwie umzusetzen, umzurechnen oder keine Ahnung was.
Klar. Was beim Thema Bürokratie?
Ja, ganz, ganz schwer. Also
habt auch Vorgaben?
Ja, wir müssen ja, ob das Temperaturlisten sind, ob das wahre Eingangskontrollen sind, ob das Reinigungspläne sind, Schulungen der Mitarbeiter in Hygiene, von der BG habe ich Vorlagen, dass wenn ich neue Maschinen habe, dass die Angestellten da geschult werden müssen und sowas. Das ist doch schon.
Da hast du aber jemanden, der sich darum kümmert, ne?
Von der BG, für die BG habe ich die Arbeitssicherheit, die sich darum kümmert. Ich habe Delphi, eine private Lebensmittelüberwachung hier im Haus. Also normalerweise kommt ja die richtige Lebensmittelüberwachung hier ins Haus, 1 bis 2 Mal im Jahr. Plus dann noch Delphi als private Lebensmittelüberwachung, die ich dafür bezahle, dass sie bei mir ins Haus kommen und dann mich auf Fehler hinweisen, wenn Fehler da sind.
Ah ja.
Die dann aber auch helfen bei Personalschulung, bei Hygieneschulung und so weiter. Dass ich da nicht ganz alleine stehe, weil ich bin auch nur ein Bäcker.
Überall, wo Lebensmittel gelagert werden, können auch Schädlinge auftreten und sowas. Ich glaube, das ist ja noch entsprechend wichtiger, wenn da Körner rumliegen, dass da keine Mäuse rumkrabbeln.
Ja, genau. Sowas, aber dafür haben wir einen Kammerjäger, der kommt alle 2 bis 3 Monate.
Ah ja.
Muss auch als Prävention, wurde mir damals so gesagt, dass ich das als Prävention haben muss. Bis jetzt glücklicherweise noch nichts gewesen.
Aber es ist halt schon ein riesen Kostenapparat tatsächlich so definitiv, dahinter. Ne? Ja. Also muss man schon sagen, das glaubt man gar nicht so. Man denkt so, naja, die Energiekosten, die Rohstoffpreise und sowas. Ne? Aber dadurch, dass ihr auch ausliefert, müsst ihr ja ein Fahrzeug haben. Du hast gesagt, die Spritpreise, Versicherungen wahrscheinlich, ja. Alles Mögliche.
Ja, allein die Energiepreise. Die Kosten, also Strom, Gas haben wir glücklicherweise nicht. Frostanlagen, Kühlzellen. Der Ofen, alles läuft ja auf Starkstrom.
Wir haben vorhin mal über Nachwuchs gesprochen, ne? Also wenn du jetzt so ein bisschen die Werbetrommel machen könntest und sagst, Mensch, da sind jetzt junge Leute, die das vielleicht auch hören, ne? Und du sagst, okay, Bäcker ist ein cooler Beruf. Was würdest du einem jungen Menschen sagen, der überlegt, Bäcker zu werden oder überhaupt ins Handwerk einzusteigen? So, was ist so wirklich so das Thema, wo du sagst, dass das könnte da auch einen jungen Mann, eine junge Frau reizen, da wirklich in der Backstube anzufangen?
Was könnte jemand reizen, wenn der Backstube anfängt? Also erstmal die ganze Kreativität, die man sieht. Mhm. Und dann für mich ist das, ich muss ja gleichzeitig auch Büroarbeit machen, ob das Rechnungsschreiben sind und so weiter. Für mich Büro Katastrophe. So, das ist, ich hasse Büro einfach. Dieses, du sitzt in deinem kleinen Kämmerchen, du hast deinen PC vor dir. Ich muss beim PC muss ich meine Brille anhaben, weil mit Kontaktlinsen kriege ich Kopfschmerzen. Dann schreibe ich meine Rechnung, mache den PC aus und ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich sehe zwar hinter mir ganz viele Ordner, aber ich sehe nicht, was ich getan habe. So, für mich ist das richtig geil, wenn ich morgens aus der Backstube hochkomme, meine Schwägerin oder irgendeine von anderen Verkäufern hat den Laden eingeräumt. Ich laufe an der Ladentheke vorbei und sehe die ganzen Backwaren, die da drinnen liegen, wo ich weiß, die wurden alle von mir produziert, von meinen Händen produziert. So, das ist, ich weiß nicht, das ist ein geiles Gefühl, also wirklich ein geiles Gefühl. Und das würde ich bei jedem Handwerker sehen, egal, wie gesagt, ich habe schon viel gemacht, egal, ob ich auf dem Bau gearbeitet habe oder sowas, wenn ich dann geholfen habe, irgendwie ein Haus zu verkleiden oder einen Keller auszuheben oder keine Ahnung was. Und du siehst dann später diesen LKW mit der ganzen Erde, die aus dem Keller mit der Schubkarre rausgebracht ist. So, du hast was mit deinen Händen getan und nicht einfach nur am PC gesessen, getippt oder keine Ahnung was. Ich finde Handwerk einfach geil. So, ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich auch nicht wirklich was anderes vorstellen als Handwerk so. Wie gesagt,
Büro. Na gut, die jungen Leute ja schon. Ne? Also insofern, was könnte so der Kick für die wirklich sein, dass sie sagen, Mensch, ich guck's mir zumindest mal an. Ja?
Die müssten wir
auch. Ich sag mal, die Bezahlung ist jetzt wahrscheinlich normal. Ist jetzt, du hast ja gesagt, du bist nicht reich, ne? Selbst wenn du selbstständig bist. Also ich sag mal, Bezahlung ist normal. Arbeitszeiten sind, okay, sehr gewöhnungsbedürftig.
Ja.
So, dann ist sie körperlich anstrengend, die Arbeit. Das sind jetzt alles so für mich, wären das für mich drei K.O.-Kriterien schon für mich. Ne?
Ja.
So, aber da muss es ja irgendwas sein. Gut, du sagst natürlich, ich habe was geschaffen. Ja, okay, das ist richtig. Aber da muss es auch irgendwas geben, wo du sagst, also gerade beim Bäcker, das und das, das ist genau das richtig Coole.
Ich weiß nicht, du machst Leute glücklich mit deinen Backwaren. Also das ist ja, ich verbringe ja auch viel Zeit im Laden, wenn ich unten in der Backstube fertig bin. Mein Büro ist direkt am Laden dran, sodass, wenn ich im Büro sitze, die Leute auch hören kann, die in der Theke sind. Wenn dann jemand reinkommt, ob das eine alte Oma ist, ob das ein junger Herr ist und sagt, boah, eure Backwaren sehen so geil aus. Ich weiß nicht, das macht mich glücklich. Aber diese Kurzzeitglück, was die Oma mir rübergibt oder was sie mir gibt, das ist irgendwas, was mich erfüllt.
Du hattest ja auch gesagt, hier das Thema Kreativität. Kann man denn die Kreativität in der Backstube heute noch ausleben oder ist das eher so Mathe-Leistungskurs mit Hefe, sage ich jetzt mal so, ne? Weil du sagst ja, du musst das alles vorbereiten, du musst genau die Ruhezeiten des Teiges, der Teigführung machen.
Temperaturen einhalten.
Ein bisschen Chemie spielt da ja auch eine Rolle, dass man weiß,
wie... Chemie nicht, also ich würde sagen Physik.
Oder Physik.
Physik ja, oder siehste, Biologie.
Da habe ich mir dann in der Schule nicht aufgepasst.
Ja, genau. Hefe ist ein biologisches Lockungsmittel.
Ja, genau. Und so, also das so.
Dann eher so Backpulver, Hirschhornsalz.
Okay. Ja, das verwendet er da auch, oder?
Ja, in Mürbteig.
Okay.
Aber da muss man nicht wirklich auf irgendwas achten, außer dass man es nicht essen soll.
Ja, gut, aber du musst halt natürlich wissen, wie funktioniert das, wie lange braucht das, wie viel tue ich da rein. Also ich sag mal, ist das dann wirklich noch kreativ irgendwann? Oder sagst du, eigentlich ist das so, ich weiß, was ich machen muss, ich habe meinen Wochenplan und zack, zack.
Ja, weil das liegt ja daran, ob ich dann wieder versuche, irgendwas Neues zu entwickeln. Mhm. So, wenn ich jetzt irgendwie ein Mehrkornbrot oder sowas habe und dann in der Bäckerzeitung irgendwas sehe, ein Mehrkornbrot mit gerösteten Leinsamenkernen, mit gerösteten Sonnenblumenkernen, so, was ich vorher noch nicht hatte, oder irgendwie ein Haferbrot, was wir eine Zeit lang mal im Programm hatten, wo dann ein Haferquellstück gemacht wurde mit Sauerteig, wo die Haferflocken versäuert wurden. So, das würde ich sagen, ist schon so irgendwas Kreatives. Mhm. Und dann, ich kann ja auch die Sonnenblumenbrot dann mit dem Haferbrot kombinieren. Mhm. Also klar, es sind Sachen, die vorgegeben sind, aber so Kreativität, ja, in der Bäckerei, da bin ich wieder beim Hartgebäck. Ob das jetzt irgendwann, ich stand im Laden, meine Schwägerin war am Telefonieren und ein Kunde fragte nach irgendwas mit Kokos. Wir haben nichts
mit Kokos.
Ja, irgendwas mit Kokos. Die wollten Florentina haben.
Ach so.
Und es ging halt um irgendwas mit Kokos. So, wir haben nichts mit Kokos, außer Kokosmakronen im Winter. Und dann bin ich runtergegangen in die Backstube und war dann überlegen, Kokos. Florentina, ja, kennt jeder mit Mandeln, mit Karamell. Also das müsste man doch auch irgendwie hinbekommen, aber als Hartgebäck, dass man diesen Kokosgeschmack mit dem Mandelgeschmack kombiniert. Dann habe ich einen Florentina gemacht aus Kokosflocken, aus halben Mandeln, mit ganz viel Karamell dabei, das Ganze dann mit weißer Kuvertüre überzogen. So, und das ist die Kreativität. Wenn ich mich jetzt weiter mit befassen würde, sodass ich das noch weiter ausdengeln würde, würde man vielleicht ähnlich dahin kommen, aber halt nicht dieses mit dem weichen Kern, sondern einfach was aus der Bäckerei ist, etwas Eigengeschaffenes. Mhm.
Und das hast du dann auch fest ins Sortiment aufgenommen oder war das dann auch so?
Es lief für, ich glaube, 3 Monate hatten wir es im Laden gehabt.
Ja.
So, dann hatte ich irgendwann keine Zeit mehr gehabt, müsste ich mal wieder produzieren. So, weil manche Leute auch nachfragen, aber es ist wieder was anderes, was keine andere Bäckerei hat.
Ja, klar.
So, und das ist der Unterschied zwischen uns dann auch wieder zu den Großen. So, ich kann einfach mal machen, was ich möchte.
Was geht denn hier in Hahn am allerbesten?
Graubrot, würde ich sagen.
Graubrot.
Also ist bei uns das Landbäcker oder das Oberländer, Hahner Landbäcker, Hahner Oberländer, wurde nach Hahn benannt.
Ja.
Die laufen bei uns eigentlich am besten. Also an Brot jetzt.
Ja.
Sonst klar Brötchen. Hm. Unsere Prinzen laufen hier auch super. An Hartgebäck, würde ich sagen, sind wir bei den Nussecken. Die sind auch einmalig. Das ist ein Rezept, was ich vom Weihrauch noch übernommen habe.
Ah, ja.
Normalerweise kennt man Nussecken, die sind hart. Man beißt da rein und bricht sich fast die Zähne aus. Bei uns ist es eher so wie ein Kuchen schon fast, also weich, wirklich mit richtig geilem Nussgeschmack. Wir haben auch nicht nur Haselnüsse drin, auch Walnüsse, damit man halt diesen herberen Geschmack dazu bekommt, weil nur Haselnüsse schmeckt nicht wirklich gut. Die Nüsse werden vorher abgeröstet, bevor wir daraus die Masse machen. Dann kommen die auf den Mürbeteig drauf, werden mit echter Kuvertüre abgesetzt. Das läuft dann Hartgebäck am besten. Bei Torten wäre ich jetzt, glaube ich, bei Käsesahne. Die haben wir ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Variation von der normalen klassischen Käsesahne mit obendrauf Biskuitboden oder mit Obst obendrauf, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, was man sich gerade vorstellt. Oder wenn wir jetzt in die Saison reingehen, im Sommer mit Erdbeeren drauf, das ist das, was an Kuchen eher am meisten läuft.
Jetzt, so, jetzt bin ich ja ein bisschen Laie hier, ne? Muss denn wirklich alles frisch gebacken sein, dass man es dann ab morgens dann verkaufen kann? Oder darf ein Kuchen auch schon 2-3 Tage alt sein, frage ich jetzt mal so.
Also Kuchen kann man 2 Tage verkaufen, ohne Probleme. Am dritten Tag geben wir den ins Angebot zum halben Preis, kommunizieren den Kunden aber auch, dass er wirklich schon 2 Tage alt ist, dass er nicht mehr frisch ist. Man könnte den wahrscheinlich auch noch einen dritten oder einen vierten Tag verkaufen, weil wenn wir die Kuchen nicht in der Theke liegen haben, haben wir die in Kühlung liegen. Und das sind hier alles so Hochleistungskühlungen mit feuchter Luft, die dann wirklich den Kuchen auch frisch halten. So, aber ich selber kriege das nicht übers Herz, irgendwie einen 3 Tage alten Kuchen zu verkaufen. Oder ich selber weiß ja auch, wenn ich in eine andere Bäckerei gehe und dann irgendwie einen Kuchen esse, der nicht mehr frisch ist, der aber trotzdem denselben Preis kostet. Klar, die Produktionskosten sind dieselben, auch wenn er schon 3 Tage gelegen hat. Aber dann denke ich mir doch, dass dieser Kuchen halt falsch geplant wurde. So, also bringe ich selber halt nicht übers Herz, diesen nach 3 Tagen oder 4 Tagen oder sowas noch zum vollen Preis zu verkaufen. Wenn wir den Kuchen dann nicht wegbekommen, alle 2 Wochen kommt die Tafel zu uns, die kriegen dann was von uns, zwischendurch gegenüber die Feuerwehr kriegt was von uns. Schwiegermutter verschenkt immer wieder an ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viel Zeug. Also wir schmeißen es nicht weg, so, aber ich kriege es halt nicht übers Herz, die Sachen wirklich dann noch länger verkaufen, wenn man alte Backware hat.
Aber das
alte
ist in Anführungsstrichen. Ja klar, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Kunst, ne? Dass man sagt, ich produziere nur so viel, dass auch möglichst wenig abends übrig bleibt. Ne?
Ja, aber das ist mein Glück, dass ich alleine hier bin, also dass ich nicht in der Laden-Vorkassenzone bin oder sowas. Weil ich hatte auch mal mit einem Bäcker Kontakt gehabt und der sagte auch, er sitzt in der Laden-Vorkassenzone. Die müssen um 17 Uhr immer noch 30% oder 50% des Ladens bestückt haben, damit noch Kunden was kaufen können. So, das gibt es bei mir nicht. Wenn der Kirschkuchen nicht mehr da ist, wenn die Brötchen nicht mehr da sind, wenn das Mehrkornbrötchen nicht mehr da ist, dann ist es weg. So, man kann 2 Tage vorher vorbestellen, dann sind sie auf jeden Fall da, aber wenn es nicht mehr da ist, ist es weg. So, und am Anfang habe ich mir auch echten Stress gemacht. So, da ich dachte, es muss immer alles da sein, es muss immer alles vorrätig sein. So, irgendwann habe ich mir gedacht, ja, wenn aber keine Winzerbrötchen mehr da sind, sind heute keine Winzerbrötchen mehr da. Dafür haben wir Rüblibrötchen, wir haben Dinkelbrötchen, wir haben Kürbiskernbrötchen, wir haben Müslibrötchen, Mehrkornbrötchen, Bauernbrötchen. Dann nimm irgendwas anderes. Bei uns schmeckt alles gut, sage ich einfach mal selbstbewusst. Wir haben für irgendwas eine Alternative. Also nimm was anderes. Ob du jetzt einen Landbäcker hast oder ob du ein Bauernbrot nimmst. Es sind beides Brote, die wirklich gut schmecken. Ist das beides nicht da, nimm Paderborner. Hast auch ein Roggenmischbrot. Irgendeine Alternative hat man immer da.
Nochmal kurz um eurem Laden. Also wir sitzen ja, wie gesagt, hier in der Bergischen Stube. Das ist, sage ich immer, so ein uriger Raum. Ne? Ja. Der ist so für Familienfeiern gedacht.
Der ist auch Samstag, Sonntags, wenn wir wirklich viel Betrieb im Café haben, werden hier auch die Leute reingesetzt.
Ach so. Mhm.
So, aber wenn wir Veranstaltungen auch nachfeiern, hier der Raum, die Bergische Stube, ist für bis zu 20 Personen und dann haben wir das große Café für bis zu 40 Personen. Hier ist halt, dass man so ein bisschen abgeschieden ist, für sich alleine. Man kann den Raum nicht wirklich mieten, also wir machen das nicht mit Catering oder sowas von außerhalb, sondern wenn man hier zu Kuchen, Kaffee, Essen isst und man genug Personen ist oder Personen zusammen hat, dann kann man sich hier reinsetzen. Bei Beerdigung wird dann auch die Türe zugemacht, damit die Leute unter sich sind, aber dasselbe ist auch fürs Großcafé.
Mhm. Genau, Großcafé habe ich gesehen, da kann man bei euch frühstücken, ne?
Genau.
Und wie lange geht das Frühstück so? Oder kriegt man mittags auch noch was?
Bis 16 Uhr.
Ja. Ah, ja. Mhm.
Weil es gibt Leute, die spät aufstehen, die wollen auch später noch was zu essen haben. Und warum, wenn wir es da haben, warum sollen wir sagen, wir bieten es nicht an? Mhm. So Eier haben wir immer da, Brötchen theoretisch auch, Brot. Wenn du jetzt nicht darauf angewiesen bist, dass du einen Landbäcker haben willst, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel mittags nur noch Mehrkornbrot da haben, dann kriegst du halt Mehrkornbrot bei deinem strammen Max dabei oder so. Warum sollen wir es dann nicht anbieten?
Wird das gut angenommen hier?
Ja, ja, definitiv. Also Samstag, Sonntag teilweise, wir haben beide Räume voll. Mhm. Vorher noch alle Tische. Hier haben wir 4 Tische. In einem großen Café haben wir 8 Tische, die dann auch teilweise komplett voll sind, wo die Frauen dann auch von den Verkäuferinnen, von den Aushilfen jemanden anfordern müssen, damit man noch hilft.
Ah, ja.
So, also Samstag, Sonntag ist hier echt, toll. Echt richtig gut.
Toll. Ja, und was wünschst du dir für die Zukunft?
Weiß ich nicht, also ein Hubschrauber wäre schön. Nee, ich weiß nicht genau, was ich mir wünsche, so, dass das einfach noch lange geht, dass die Leute wirklich noch lange zufrieden sind mit unseren Backwaren, dass wir das immer noch weiter schaffen, auf dem Niveau zu produzieren wie jetzt.
Ja, das Niveau ist ja toll, ihr seid ja mehrfach ausgezeichnet worden, auch hier von so einem Feinschmecker.
Ja, von Falzer,
das ist ein
Feinschmecker-Magazin. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen den 9. Platz gemacht, letztes Jahr, 2025. 2024 waren wir auf dem 10. Platz in ganz Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das ist schon echt, echt beachtlich. Also wir sind stolz ohne Ende über so eine Auszeichnung. Wurde ja auch überall mitgenommen. Ob das in der Rheinischen Post war, ob das in dem Hahner Treff war, ob das im Internet war, ob das im Radio war. Es wurde ja überall erwähnt. Mhm. Also das hat uns echt, echt geholfen, mit der Bekanntheit wirklich weiter nach oben zu kommen. So, und Falstaff ist halt etwas, was nicht von irgendwelchen Brotsommelieren, die unser Brot getestet haben, die gesagt haben, ja, da ist die Krume nicht gut, da ist die Krume gut, da ist die Kruste gut, da ist der Geschmack gut, da ist zu viel Salz und so. Sondern Falstaff, das sind Kunden, die für uns abstimmen.
Mhm.
So, das heißt, unsere Kunden haben für uns abgestimmt bei einer Seite, die nicht wirklich bekannt ist. Aber Leute, die sie kennen, sind alle am Schwärmen davon, dass wir es wirklich geschafft haben, da erwähnt zu werden.
Mhm.
So, also das ist schon echt, echt geil.
Was man auf jeden Fall merkt, Marc, ist deine Leidenschaft.
Danke. Ja,
für dein Geschäft, für dein Handwerk. Und das strahlst du komplett aus. Also finde ich super.
Dankeschön.
Ich wünsche dir natürlich, dass du bei der Innung auch nochmal einen Preis einheimst.
Also ich bin echt gespannt.
Ich habe, dass sie doch das Gleiche sagen wie die Kunden.
Ja, also ich bin echt gespannt, wie ich da abschneide oder was, wie bewertet wird.
Ja. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg mit deiner Backstube weiterhin, mit deiner Bäckerei, mit deinem ganzen Business, was du hier aufgezogen hast, dass das weitergeht, dass du es noch erfolgreicher machen kannst in den nächsten Jahren, dass wir uns möglichst lange hier auf dich verlassen können hier in Hahn, dass die Backstube ganz lange noch geben wird.
Ganz
und dass du weiterhin deiner Leidenschaft hier nachgehst und für uns leckere Backwaren herstellst.
Ganz vielen lieben Dank. Ich werde es versuchen, auf jeden Fall.
Ja, und danke für deine Zeit heute, weil ich sage einfach nochmal, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man nach einem langen, harten, anstrengenden Arbeitstag hier heute Morgen nochmal Rede und Antwort steht. Vielen Dank dafür, Marc.
Ich danke dir.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.